lese jetzt aus einem längeren Prosatext, Der Wolkenhändler. Und weil der für diesen Anlass etwas zu lang ist, lese ich so etwa bis zur Hälfte etwas weiter, also einen Auszug daraus. Und wer jetzt gleich meint, sozusagen die akustische Entsprechung zu einem Déjà-vu zu haben, liegt nicht ganz falsch. Und das ist dann auch beabsichtigt. Also aus Klafki, Der Wolkenhändler. Ich schrieb und schrie und schreibe. Ich schrieb damals, davor. Das Dunkel blendet. Ein Ernstfall. Komm sofort her, ein Ernstfall. Ich stehe in einem Wald. Ich horche. Etwas berührt mich, ein abgeschiedener Ton. Ich horche. Meine Stimme, ich bin der Ernstfall. Plötzlich Worte aus meinem Munde, der Glaube, die Wahrheit zu sprechen, schwerer zu ertragen als der bitterste Zweifel. Ich spüre, wie mein Ich ein Echo findet, wie ich meinen ketzerischen Kopf schlachtopfere, mein Sorgensuchen beende, mein Antwortwesen einstelle. Wir sind alle Instinktintellektuelle. Wir leben in einem Wissenswunderland, starren schwärmerisch auf provisorische Horizonte, beugen uns dem Diktat der Beweisbarkeit, sind leichtgläubige Wahrheitsromantiker. Aber ab sofort heißt es, neue Wege gehen. Ich mache mich kopfscheu, stolpere absichtlich über meine Sicherheiten, tilge diese Versteherfront durch Einflüsterungen, gebe mich ausnahmslos dem Verdachtszauber hin. Mein Vorbild wird Schule machen. Universitäten werden Konfusionsräte einberufen und neue zukunftsweisende Lehrangebote verordnen. Paradoxon-Rhetorik, Seminare über Missklangsphonetik, Blockkurse über Definitionsauslegungen, Professuren für Andeutungslehre und Widerspruchsdeklamationen. In allen öffentlichen Gebäuden gelten Klarheitsverbote. An Stammtischen wird Wahrheitsgewort spielt, bis alle Anschaulichkeiten missgedeutet, alle Realismus-Eide Achilles versiert, alle Erklärungsversuche vereulenspiegelt sind, die alte Welt der Traditionen und Tatsachen für die Menschen bildkräftig, blutvoll besiegbar geworden ist, durch immer neues Flammenstrichen, Dichtfeuern, ABC-Tinten, Münchhausen wird Gott. Bilder. Benutzen Sie mehr Bilder. Erste Regel, Sie müssen mehr Bilder benutzen. Unterbricht mich der Literaturhauspapst, hindenburgisch hingebrummt, dröhnt sein mittelschulkluger Mund und sein vornehmer Stuhl lehnt sich wieder leicht überlegen zurück. Geistiges Lilliput-Gewirr. Sie müssen mehr Bilder benutzen. Wer muss, hat nicht zu wollen. Bilder? Bilder. Wenn jemand Bilder sehen will, soll er ins Museum gehen. Als würden wir nicht eh schon in einem pixelklecksenden Säkulum leben von MTV und Monitoren und der unaufhörlichen Billig-Bilder-Rolltreppe der Glotze. Als gäbe es nicht schon genügend fabulierend Verweilandete, die einzig die Bestseller, besser Bestellerlisten bevorzugen. Jene Literatur für Idioten, denen das Fernsehen nicht genügt. Jene Listen, die eindrucksvoll beweisen, dass Papier eindeutig zu billig ist. Die meisten Menschen verwechseln immer noch den Kauf eines Buches mit dem Kauf seines Inhalts. Als gäbe es nicht schon genügend blonde Hänse, die mit Pferden um die Welt reiten und denen dabei das Glück als verlässliche Größe zur Seite steht, schwerelos tanzend auf den rumba-bunten Bällen und immer lächelnd und immer dankbar und immer mit diesen strahlenden Maienaugen. Der ewige Frühling torpediert ihr Hirn. Erklärbarkeit, Einfachheit, Lebenszeit. Ich schrieb und schrie und schreie und schreibe. Ich schrieb damals, davor, Bilder. Und jetzt schnell in souveräner Wurstigkeit in den gepapierdeutschen Glaubensparagraphen des Ethos, Etienne, Etikette, Etrusque, Etude, Etui, etymologischen Wörterbuches Finger gezeilt und siehe, die Stirn meutert, Falten bekränzt und der Blick bauklotzt. Bild, mittelhochdeutsch Bilde, Althochdeutsch Billidi. Unklare Herkunft, aber urverwandt mit billig. Billig also. Wieder nur ein abgerissenes Eckchen, klüger aber als Autor strohhalmt man sich an solchen Herkunftsweisheitsinseln. Bach stellt's kunstvoll linkisch und storchstolzierend stolpernd durch diese Sprachstoppelfelder und Kranichhals seine geistigen Ergüsse in die geräumige Nacht und in die Zuhörerschaft, die nur noch gequält nickt und überarbeitet ins Leere starrt. Bevor also die Kulturbeflissenen betont keuchen, töffen und zu Recht stinkspargelige Stoßsäufer rasseln, schnell aus dem zerpappalapappten Mund ein selig suppengrüner Titel gefrasen hastet. Wie wär's mit »Der Wolkenhändler«? Nicht verwechseln mit »Der Luftfußgänger« von UNESCO, bitte. Stopp! Schreiben Sie so, dass man Sie versteht. Man muss sie verstehen können. Zweite Regel, schreiben Sie in einfacher Sprache. Sonort ist salopp. Dolchig sitzt er mir gegenüber, dieser kulturübergewichtige Seufzerkoch. Und mir wird klar, der Weg zur Hölle ist mit gut gemeinten Ratschlägen von Mitmenschen gepflastert. Aha, okay. Welche Sprache meinen Sie damit? Das Big Brother-Geplapper von Menschen, deren Sprachschatz aus 50 Worten besteht, die aber trotzdem nicht weniger sprechen als andere Menschen? Oder das vorbeigedolmetschte Deutsch des Talkshow-Doofs, wo selbst die Dümmsten beginnen dürfen, eine eigene Meinung zu haben, im Dreivierteltakt ihrer Lebensbeteuerungen tanzend? Was meinen Sie? Wovon reden Sie? Welche Sprache? Diese zerstörte, zerfräste, zerfetzte, durchlöcherte? Man sollte das Glas der Sprache zerbrechen, wenn Schreiben noch eine Zukunft haben soll. Worte zerhacken, durch den Fleischwolf drehen, zerbröseln, in den Garten werfen, zertrampeln, zerstückeln, wieder zusammensetzen, kastrieren, vor- und rückwärts, kopulieren, auf- und nebeneinander, erfinden, komponieren, pflanzen, suchen, in steter Angst und Unruhe die Sprache erwürgen, dem Zuhörer den Hals umdrehen, sprachlos sein, lauschend schweigen lernen, indem man sich in den Mund greift, vorn die Zähne herausbricht, an seine Zunge sie herumschraubt, bis sie abreißt, sich noch tiefer in den Rachen fasst, den Kehlkopf von innen her packt, die Knorpel und Bänder zerdrückt und in diesem blutigen Schlamm gurgelt und seine Spucke trocken presst zwischen zwei Seiten der Schöpfungsgeschichte. Denn Worte bedeuten Macht. Niemand von uns hat bisher ganz begriffen, was das bedeutet. Jeder Buchstabe ist eine erfundene Geschichte. So muss Sprache sein. Man sollte sie sich mit einem abgezogenen Skalp von Worten behängen. Stattdessen, was soll das bedeuten, wenn auf der Aldi-Salami allen Ernstes zu lesen ist, 100 Gramm Salami enthalten 121 Gramm Fleisch? Oder an einem Solarium steht, bräunen, solange Sie wollen, in Klammern maximal 20 Minuten. Was soll sowas? Oder wenn auf den Klos der Deutschen Bahn geschrieben steht, bitte verlassen Sie den Raum so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Erwarten die wirklich, dass ich jedes Mal, wenn ich pinkeln war, das ganze Klo danach gelb streiche? Was soll das? Sprache. Hervorragend das Treffende des Wortes fachsimpeln, oder? Natürlich können uns Bilder retten, unsere Ideen, Vorstellungen, Beobachtungen. Jene kleinen Beobachtungen wie zum Beispiel jenes Runzeln der Stirn dieses schönen Mädchens beim Zuhören, wie sonst nur Weltroutiniers. Oder jenes geübte Stocken meines Freundes, der dadurch im Voraus mein Einverständnis sucht. Ich glaube beispielsweise, dass jene Menschen, die an Blumen riechen, auch diejenigen sind, die an der Supermarktkasse bei Hochbetrieb das Kleingeld haargenau abzählen. Und schon habe ich die Vorstellung, wie sie ihrem Geld zu Hause zu essen geben, damit es nicht eingeht. Vorstellungen, davon kann man leben. Die Vorstellung, dass ein Richter seine Urteile in der Logik der Marktwirtschaft an den Meistbietenden versteigert. Dass man etwas auspackt und statt des Papiers den Inhalt wegwirft. Dass man im Liegen nicht zum Reden gezwungen werden darf. Steht auf, sprich! Dass man jemandem einen Brief schreibt, um sich darin zu entschuldigen, dass man stattdessen nicht angerufen hat. Dass Lehrer in Sprechpausen im Unterricht leise beten. Dass jedes Jahr um einen Tag länger ist als das vorangegangene und so ein Tag entsteht, an dem noch nie etwas geschehen ist, noch nie jemand gestorben ist. Dass ein Schmeichler zu seinem Entsetzen erlebt, wie alle Menschen zu dem werden, was er ihnen vormacht. Dass in einer Lichtreklame die Buchstaben ihre Stelle tauschen und vor der angepriesenen Ware warnen. dass es eine Sprache gibt, in der ein bestimmter Konsonant als lebensgefährlich gilt. Wer ihn ausspricht, fällt tot zusammen, wer ihn hört, ertaubt. Dass Menschen aus Glas sind und man besser auf sie aufpassen muss. Und in dem Moment denke ich an den alten Mann heute Morgen im Geschäft, der Salz kaufen wollte und für den es das übliche kleine Salzpaket nicht mehr gab. Nun musste er das große kaufen und er sagte, schon das kleine habe 3 Jahre lang gehalten. Seltsame Stille plötzlich bei der öffentlichen Vorstellung, dass der alte Mann gerade sein letztes Salzpaket kauft. Lebenszeit. Aber es ist, wie es ist. Das hätte meinem besten Freund, dem Wolkenhändler, gefallen. Ach, weißt du, Klafki, und er sagte vorneweg immer Klafki, die Beweise für den Tod sind doch rein statistisch und jeder von uns läuft Gefahr, der erste Unsterbliche zu sein. So war er. Meistens trafen wir uns in der Kneipe, schwatzten und tranken. Er war beileibe kein Weinkenner, aber umso mehr ein außerordentlicher Weintrinker. Er hatte die Gicht in den Fingern und die Gischt im Hirn. Klafki, ich finde, Geistesgesundheit ist eine Art Stumpfsinn. Wag es doch mal ernsthaft zum gegenwärtigen Passen zu denken, die Welt ist doch selbst in allen Fürzen gerecht. Mir scheint, dass die Menschen mehr Schuldgefühl über Erdbeben empfinden, als über Kriege, die sie selber anzetteln. Die Welt ist verrückt. Ich zum Beispiel sammle Schimpfwort aus abgelegenen und wenig bekannten Sprachen. Wenn ich träume, träume ich von destilliertem Wasser. Außerdem verbiete ich Menschen, vor mir Worte wie Mehlschwitze zu verwenden. Manchmal habe ich das Bedürfnis, aus Leibeskräften falsch zu singen oder mir in aller Ruhe ein Werbeplakat anzuschauen. Ich möchte genau dann aus meiner Wohnung ausziehen, wenn alle meine Weingläser zerbrochen sind. Ich möchte am Meer sitzen, ohne es zu brauchen. Ich habe die Angewohnheit, selbst in einem stummen Selbstgespräch mit mir rhetorisch zu werden. Ich habe das Gefühl von Henkers Mahlzeit, wenn ich Gummipflanzen sehe. Ich finde, man sollte anstatt 3-mal zu überlegen, ob man anruft, 3-mal anrufen. Ich würde gern meine Freunde vererben. Und ich weiß, dass man in 2 Minuten alles verschweigen kann, was es zu sagen gibt. Es ist eine krautige Stille in Deutschland, Klafki, und den klugen Dingen in diesem Land fehlt meistens die Sehnsucht. Ja, Wünsche allein sind noch kein Leben. Aber wer zu verzichten erst mal angefangen hat, der ist auf Ungerechtigkeiten festgelegt. Wer in die Erdgebundenheit zurückfällt, der gibt damit auch die Schwerelosigkeit auf. Deswegen sollten wir unseren Sünden immer um Haaresbreite zuvorkommen, unsere Wünsche satteln, unsere Träume pflücken, von Zeit zu Zeit unsere Stiefel voll Hirn in den Regen stellen, damit es ein Gehen wird, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns sonst ziehen, hinaus. Immer die Auflehnung vor uns heratmend, immer bis zum ungenießbaren Kern eines Gedankens vorstoßend, immer wissend, jeder Mensch ist der Beste in seiner Haut, immer wissend, Erfahrung ist immer eine Parodie auf die Idee. Frei nach Shakespeare leben, tu Gutes und wirf es ins Wasser. Frei nach der Devise, ich bin nicht, was ich bin, was ich tue. Und frei nach dem Motto, wir dürfen unser Leben nicht beschreiben, wie wir es leben, sondern müssen es so leben, wie wir es erzählen würden. Sag mir, Herr Klafki, wann warst du das letzte Mal atemlos vom Denken? Gerade eben, hätte ich gern gesagt.